Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zu meiner Sendung und freue mich, dass ihr dabei seid. Haustiere wie Hund, Katze und Meerschweinchen sind echte Sympathieträger und liegen im Trend. Und das belegen nämlich auch die Statistiken. 2020 haben etwa 1 Million mehr Haustiere in Deutschland gelebt als noch im Jahr davor. Also 2020 gab es ungefähr 39 Millionen Tiere in deutschen Haushalten. Ist das nicht irre? Das ist ja fast jeder zweite Haushalt. Es geht also echt tierisch bei uns zu. Und das beliebteste Haustier 2020, das war die Katze. Und zwar gab es davon 17,5 Millionen. Boah, ganz ordentlich, ne? Und an zweiter Stelle, ja richtig, da kommt dann der Hund mit 10,7 Millionen. Und danach, da folgen dann so die Kleintiere mit 5 Millionen. Darunter fallen so Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Aber wie gestaltet man seinen Garten eigentlich so haustierfreundlich, dass sich Mieze, Hund und Meerschweinchen darin wohlfühlen? Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum Hunde Gras fressen? Ja, richtig, nicht nur die Katzen fressen Gras, auch Hunde. Und sind Hornspäne eigentlich gefährlich für mein Tier? Mit diesen Themen beschäftige ich mich in der heutigen Folge. Wer sich ein Haustier zulegt, der sollte seinen Garten mal genauer unter die Lupe nehmen, damit sich Hund, Katze, Kaninchen und Co. auch darin wohlfühlen. Welche Pflanzen sind denn für die Vierbeiner giftig und werden besser aus dem Garten verbannt, damit die Tiere nicht krank werden? Wie vermeidet man, dass die Lieblingsblumen abgeknickt werden oder das Gemüsebeet als Klo benutzt wird? Weil ich selbst keine Haustiere habe, mich das Thema aber interessiert und auch immer wieder mal Fragen aus dem Freundeskreis dazu bekomme, habe ich mal wieder jemanden gesucht, der mir weiterhelfen könnte. Mein heutiger Gast hat ein großes Herz für Tiere und kennt sich insbesondere mit Hunden richtig gut aus. Katrin Först ist Redakteurin bei Wohnen und Garten und bei dem Magazin oder besser gesagt Doggersin Hund im Glück und ist selber schon vor vielen, vielen Jahren auf den Hund gekommen. Hallo Katrin.
Hallo, freut mich, dass wir uns mal treffen hier.
Genau, das freut mich auch, dass wir jetzt mal ein Thema haben, über das wir zusammen plaudern können. Und ich habe ja gesehen, du hast heute auch wieder deinen Hund dabei, hier in der Redaktion. Aber was ist denn das eigentlich für eine Rasse oder was für ein Hund ist das so?
Ja, also das wüssten wir auch ganz gerne. Wir haben ihn adoptiert. Er kommt aus Sardinien, wurde dann über eine Tierschutzorganisation sozusagen an uns weitervermittelt. Und ja, was drinsteckt, weiß man nicht, genauso wenig sein genaues Alter. Aber das ist halt mit den Straßenhunden oft der Fall und goldenes Herz und dann passt es auch.
Spannend. Und du hast auch zu Hause einen Garten, ne?
Ja, natürlich. Also ist natürlich ein Privileg, wenn man einen Garten hat, wo der Vierbeiner auch mal raus darf und ein ganz, ganz großes Plus. Es gibt auch einige Tierschutzorganisationen, die vermitteln nur an neue Besitzer mit Garten und Wohnung oder Haus.
Ja.
Andere machen auch Adoptionen in eine Wohnung. Aber ein Hund möchte natürlich einfach gerne draußen sein, auch mal außerhalb des Spaziergangs.
Ja, unbedingt. Okay, jetzt bist du natürlich da schon ein richtiger Profi, wenn du schon so viele Hunde hattest. Aber hast du da früher dir mal so Gedanken drum gemacht, also den Garten auch so haustierfreundlich irgendwie zu gestalten?
Also, um ehrlich zu sein, am Anfang habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Mein erster Hund ist zugelaufen. Die Gärten bei meinen Eltern waren immer eingezäunt. Aber wenn man sich denn nun einen Hund zulegen möchte, ist es garantiert sinnvoll, den Garten einfach erstmal fest einzuzäunen, einfach aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist es eben so, dass wenn man einen Hund aus dem Ausland adoptieren möchte, dann ist es oft Voraussetzung bei den Tierschutzorganisationen und auch nachvollziehbar, denn die Hunde kennen oft ja zum Beispiel jetzt Deutschland absolut nicht, die Geräusche nicht, die Sprache nicht, die kennen den neuen Besitzer nicht, die kennen meistens nicht mal im Haus zu leben. Und dann sollen die praktisch, wenn sie hier ankommen, plötzlich wissen, was ein Grundstück ist und dass man da nicht drüber laufen darf. Und da ist es eben bei ganz vielen einfach mal Voraussetzung. Bei uns war es auch so, dass da tatsächlich eine Vorkontrolle stattgefunden hat. Mhm. Und eine ehrenamtliche Tierärztin, also jeden Zentimeter des Gartens mit uns abgegangen ist und dann auch geguckt hat, ob wirklich alle Ecken ausbruchssicher eingezäunt sind, wie hoch, welcher Zaun das ist, ob er verletzungssicher ist. Und sie hat dann tatsächlich auch noch so ein paar Tipps gegeben, dass man eben zum Beispiel den Kompost einfach nochmal sicher macht, damit da eben die Hunde zum Beispiel, wenn sie jetzt auf der Straße gelebt haben und Abfälle gefressen haben, dass die da nicht reinhopsen und dann da nach Abfällen wühlen. Yeah. Also auf die Idee bin ich vorher auch noch nicht gekommen. Nee, nee. Haben wir aber dann gemacht. Und was eben zum Beispiel auch wichtig ist, dass man nicht nur ganz das Augenmerk jetzt auf Zäune richtet, sondern dass man eben auch schaut, dass das Gartentürchen ausbruchsicher ist, dass da die Lattung nicht so weit auseinander ist oder das Gartentor, dass da eben jetzt vielleicht ein kleiner Welpe oder ein junger Hund oder ein kleiner Hund eben dann da noch durchwischen kann. Die Hunde sind eben jetzt gerade aus so Vermittlungen oft auch sehr geräuschempfindlich. Das heißt, sie können sich wegen irgendeinem lauten Geräusch mal ganz doll erschrecken und rennen dann einfach los. Und wenn dann der Garten nicht eingezäunt sind, dann sind sie weg und dann kommen sie auch nicht mehr so schnell zurück, weil sie einen ja nicht kennen und keine Vertrauensperson haben und dann in Panik geraten und dann im blödsten Fall in ein Auto reinlaufen.
Ja.
Also von daher macht es auf alle Fälle Sinn. Tierheime schauen sich das auch meistens ganz genau an.
Okay.
Also wie sind die Voraussetzungen? Mhm. Haben sich das die zukünftigen Besitzer auch gut überlegt? Und Züchter legen da auch sehr viel Augenmerk drauf. Also es ist eben auch ein Zeichen, dass man gewillt ist, sich Gedanken zu machen und auch Vorkehrungen getroffen hat. Von daher ist es oft einfach schon mal notwendig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass am Anfang kennt man sich ja noch nicht. Und das muss erstmal so eine Vertrauensbeziehung aufgebaut werden. Und als es eben als Besitzer auch entspannter, wenn man weiß, man ist jetzt in einem sicher eingezäunten Garten. Mhm. Dann kann der kleine Mann, also der Welpe, die Hündin erstmal ein bisschen rumtollen. Und dann kann man eben ganz entspannt da die ersten Vertrauensstunden aufbauen oder vertrauensvollen Stunden aufbauen. Ja, und ist eben nicht so unter Druck, weil das spürt der Hund dann auch wieder, dass da irgendwas nicht stimmt und kann sich dann nicht entspannen, wenn der Besitzer nicht entspannt ist.
Ja.
Also von daher mein Tipp, einfach sich selbst besser fühlen und eben auch das Gefühl haben, dass der Hund gut untergebracht ist und den Garten sich die Mühe machen, einfach gut einzäunen.
Ja, ja. Und wegen dem Zaun, wie hoch muss denn so ein Zaun sein, dass der Hund da nicht so einfach auch drüber springt?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also er sollte auf alle Fälle 1,20 Meter hoch sein. Es kommt darauf an, natürlich auch auf die Sportlichkeit des Hundes und auf die Größe. Ich habe auch schon Hunde gesehen, die können Maschendrahtzäune hochklettern. Die machen dann auch mal 2 Meter. Wow. Wenn es also ganz blöd läuft, sage ich jetzt mal. Es gibt welche, die buddeln sich mit großer Vorliebe unten durch. Da gibt es dann auch Tipps, dass man zum Beispiel so Heringe wie beim Zelten in regelmäßigen Abständen dann nochmal unten im Zaun fixiert und tief im Boden einbringt oder eben auch so Maschendrahtzaun unten nochmal mit einbaut, dass eben ein Durchbuddeln gar nicht mehr möglich ist. Und andere Sachen sind dann eben, dass man auch den Zaun so fixiert, dass er eben auch nicht zu Verletzungsgefahr führen kann. Also praktisch, es sollen keine Drahtteile raushängen. Die Maschen sollen nicht so groß sein, dass der Hund da irgendwie Versuchung gerät, sich durchzuzwängen und vielleicht auch noch hängen zu bleiben.
Ja.
Die Pfosten sollen fest verankert sein, dass er auch durch einen Sprung gegen den Zaun jetzt nicht irgendwie den ganzen Zaun mit umreißen kann. Und es soll einfach keine Nägel rausstehen, keine Schrauben rausstehen. Und es ist eben auch sinnvoll, den einfach ab und zu mal abzulaufen und zu gucken, ob der noch so ist, wie man sich das so vorgestellt hat.
Ja, ja, weil klar, man kriegt ja auch nicht immer alles mit, ne, was dann auch so da die
genau,
Tiere da draußen treiben.
Genau, und die Hunde arbeiten ja zum Teil auch und haben viel Zeit im Garten und haben dann auch viele Ideen, um sich da zu amüsieren. Genau, Sprossen sollen eben auf alle Fälle so eng sein, dass auch keine Welpen durchkommen, je nachdem, was man halt auch für einen Hund hat. Und es gibt, wie gesagt, es gibt auch Hunde wie viele Hofhunde, da sieht man es ja auch häufig, die sind nicht angehängt und die bleiben am Hof und die denken nicht mal dran, wegzulaufen. Und dann gibt es eben andere, die zum Beispiel irgendeiner Fährte hinterher wollen oder die Gegend erkunden. Oder ein Rüde kommt auf eine Spur von einer läufigen Hündin und versucht dann irgendwie über den Garten wieder zu entwischen.
Oh, ja.
Also man muss da einfach so ein bisschen sein Tier beobachten, dann weiß man auch, wie genau man da sein muss bei den Kontrollen. Und ich denke, es ist einfach gut, wenn man halt so einen Freiraum hat, wo der Vierbeiner sicher aufgehoben ist.
Das auf jeden Fall. Und wie heißt deine Hündin?
Meine heißt Nova.
Nova.
Ja.
Und wie ist so bei Nova so die Eingewöhnungsphase bei dir zu Hause gewesen?
Also Garten? Bei Nova war es so, die wollte am Anfang gar nicht ins Haus gehen. Die kannte keine Häuser, wie eben viele, wenn sie an der Kette hängen ihr Leben lang oder nur auf der Straße umgestreunt sind, dann wollen die eigentlich erstmal gar nicht rein. Das verunsichert sie. Also sie ist am Anfang am liebsten im Garten draußen geblieben. Und ich habe es dann auch so gemacht, dass ich die Tür einfach offen gelassen habe, dass sie sich entscheiden konnte, raus, rein.
Mhm.
Und habe sie dann eben auch beobachtet, wo sie im Garten gerne ist und ihr dann so ein paar Schlafstellen und Ruheplätze angeboten. Mittlerweile schläft sie im Wohnzimmer bei uns.
Mhm.
Aber sie ist, obwohl sie ja kein Haushund ist und das alles erst lernen musste und auch im Zwinger dann dort eben natürlich in den Zwinger machen musste, weil sie nicht ausgeführt wurde im Tierheim, hat sie eine ganz große Reinlichkeit. Also die würde jetzt auch nie im Garten pinkeln, wenn sie das nicht muss. Wenn man mit ihr regelmäßig spazieren geht und sie weiß, sie kommt früh raus, sie kommt mittags raus und sie kommt abends raus, dann also groß gar nicht und nicht mal klein. Also das ist so wirklich ihr Heim und es wird sauber gehalten.
Das ist spannend.
Finde ich ganz interessant.
Weil es war auch eine Frage von mir, das eigentlich ja, also Katzen machen das ja auf jeden Fall, ne? War ihr Geschäft so in die Beete irgendwie, wie man das irgendwie unterbinden kann, ne? Aber das.
Also ich glaube durch Training einfach. Es kommt auf den Hund drauf an. Es ist natürlich auch die Frage, also mein alter Hund hat dann irgendwann nicht mehr so gut halten können. Der musste abends, nachts raus. Und da war es klasse, einen Garten zu haben, dass er halt auch mal reinmachen konnte.
Mhm.
Junge Hunde haben genau das gleiche Problem. Die können es auch oft noch nicht so lange halten. Mit denen muss man dann auch öfter rausgehen oder muss dann auch einkalkulieren, dass halt mal was im Garten abgesetzt wird.
Was landet,
Aber mit einem normalen Hund, der auch stubenrein ist, würde ich davon ausgehen, dass der eigentlich vermeidet, in sein eigenes Revier zu machen. Also Rüden pinkeln auch mal ganz gerne an jede Gartenecke, um das mal wieder klar zu machen, wem das hier alles gehört.
Das Revier, ja.
Aber jetzt auch gerade großes Geschäft. Wie gesagt, wenn man regelmäßig mit ihnen rausgeht und eben auch nicht erst um 11 mittags, sondern gleich in der Früh, dann gewöhnen die sich das so an und dann warten sie auch richtig drauf, dass sie eben das große Geschäft draus machen können.
Okay, das.
In den allermeisten Fällen
fühlt sich eigentlich ganz gut an, ne? Dass man da nicht irgendwelche Häufchen einsammeln muss oder so.
Genau, also es kommt natürlich dann immer mal was dazwischen mit, dass ein Hund eine Gastro hat. Oder dann ist es auch nicht so, dass man da immer 100% davon ausgehen kann. Aber selbst dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wegmachen. Also ich würde es jetzt nicht liegen lassen, weil eben auch alle möglichen Krankheitserreger drin sein können, Wurmeier etc. Einfach einsammeln und in der Tüte dann im Müll entsorgen, auch nicht auf den Kompost.
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, weil man denkt dass das vielleicht auch als Dünger für irgendwas gut sein könnte, ne? Aber du sagst nein.
Also ich würde es jetzt nicht aufs Gemüsebeet geben wollen.
Nein, das ja nicht, aber so Kompost irgendwie ist gut. Lieber im Hausmüll.
Genau, im Hausmüll. Und wenn man eben noch Kinder hat, also bei uns ist der Garten ja auch nicht nur das Revier des Hundes, sondern auch noch gleichzeitig Spielfläche für die Kinder.
Ja.
Und da möchte man dann doch irgendwie so ein bisschen einigermaßen hygienisch.
Das auf jeden Fall. Ja. Und mit dem Buddeln bei deiner Hündin, ist es da bei euch ein Problem? Oder ist die?
Ja, und das hat sie lustigerweise auch erst hier in Deutschland gelernt. Also,
echt?
Ja, also ich denke mal, dadurch, dass sie nie irgend so was wie einen eigenen Garten hatte, am Anfang hat sie das nicht gemacht und dann hat sie das sich von so ein paar vierbeinigen Freunden abgeguckt, dass es ja einen Wahnsinnsspaß macht beim Spazierengehen, nach Mäusen zu buddeln. Und jetzt ist es eine ihrer ganz großen Leidenschaften.
Echt? Und hat sie auch schon welche gefangen?
Ja, sie hat auch schon allerdings in freier Natur eine gefangen. Ich habe es dann irgendwie nur gemerkt, weil es plötzlich fiep gemacht hat.
Ja.
Dann habe ich aber auch gleich gesagt, aus. Und dann hat sie die fallen lassen und die ist dann lustigerweise auch gleich wieder davon gelaufen, die Maus. Also sie war jetzt nicht tot.
Ja, sie hat überlebt.
Und sie hat sie auch nicht gefressen, aber sie hat eine gefangen und ich möchte es nicht, weil die ja auch wieder alle möglichen Krankheiten haben können und Fuchsbandwurm und so weiter und so fort. Deswegen ist es mir eigentlich lieber, sie lässt es bleiben. Und im Garten soll sie es natürlich erst recht bleiben lassen. Es gibt ja dann auch Leute, die sagen, einen kleinen Hundespielplatz irgendwo in der Ecke, wo sie dann nach herzenslos buddeln können. Aber meiner Meinung nach nutzt sich dieser Spielplatz relativ schnell ab, weil man muss sich ja immer überlegen, warum macht das ein Hund? Und ein Hund macht es entweder, um Nahrungsreste einzubuddeln und in Sicherheit zu bringen.
Aha.
Und bei Notzeiten oder praktisch, wenn er Hunger hat, die wieder aus der Erde raus zu befördern.
Okay.
Und dann was zu haben. Oder weil er eben Mäuse riecht.
Ja.
Und Mäuse riecht er eigentlich meist an Obstbäumen oder in irgendwelchen schönen Blumenbeeten, wo dann eben auch die Wühlmäuse was Leckeres zu fressen finden.
Mhm, klar.
Und deswegen macht es jetzt auch nicht so viel Sinn, also diese Tipps, dicht bepflanzen, denn offene Erde animiert Hunde zum Buddeln, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen,
ist gar nicht
unbedingt.
Nee. Also, weil die haben so eine gute Nase, wie du sagst.
Dass genau, und dann ist es auch wichtiger. Also wenn die Maus jetzt genau da ist, dann ist es denen egal, ob die ein paar Geranien oder sonst was ausbuddeln müssen, dann wollen die an die Maus.
Krass.
Und auf dem Spielplatz sozusagen oder in der Spielecke, da kann man natürlich irgendwas einbuddeln. Also da könnte man irgendwelche Knochen oder Essensreste einbuddeln, wenn man motiviert genug ist. Als Zweibeiner. Oder dann eben auch Spielsachen und es dann als Spiel mit ihm zusammen machen, dass man was einbuddelt, er darf es wieder ausbuddeln.
Ja.
Aber wenn die dann Mäuse suchen, dann gehen die einfach den Mäusen hinterher. Deswegen würde ich auch sagen, helfen dann eigentlich nur noch Beetzäune, wirklich auch hoch genug, dass sie nicht drüber gehen. Oder man muss hin und wieder ein Loch in Kauf nehmen. Also wir haben etliche Löcher bei uns. Und das lässt sich auch gar nicht vermeiden, weil sie eben doch ab und zu unbeaufsichtigt im Garten ist. Und dann hilft das Schimpfen auch nicht. Die weiß genau, dass sie es nicht darf, aber die Versuchung ist sozusagen...
Sie macht es trotzdem.
...größer.
Ja, aber ich hätte immer gedacht, dass das immer nur so Jagdhunde so diesen Instinkt haben mit den Mäusen. Also, weil so muss ich halt immer eher an Katzen denken, die halt immer gerne Mäuse jagen. Aber dass das Hunde auch so drinne haben, hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was in ihr drin ist. Da kann natürlich auch sein, dass da irgendein Jagdhund-Mix mit in ihren Genen schlummert sozusagen. Das weiß ich nicht, aber... auch der Hund davor, das war ein argentinischer Doggen-Labrador-Mix aus dem Tierheim, der hat auch sehr gerne gebuddelt und der hat mich dann immer genau beobachtet, wo ich dann irgendwelche Blumenbeete anlege und was einpflanz, nur damit er dann irgendwie, sobald alle Pflanzen schön drin saßen, alles wieder rausgeholt hat und riesige Löcher gebuddelt, weil er der Meinung war, ich habe da bestimmt irgendwas versteckt.
Ach so!
Was keiner sehen sollte. Und dann hat er eigentlich gedacht, er fährt jetzt einfach mal nach und befördert da
wahrscheinlich
Knochen das und leckere Essensreste wieder hervor.
Siehst du, an sowas würde ich überhaupt nicht denken. Ich dachte, da hat sich einfach nur einen Spaß irgendwie erlaubt, aber dass du da was eingebuddelt hast.
Der saß da und hat mich immer so beobachtet und kaum bin ich weggegangen, ist er sofort hin und hat alles wieder... Also den musste ich wirklich wegsperren.
Ja.
Damit er das gar nicht mitkriegt. Er hat dann natürlich schon mitgekriegt, dass da neue Blumen sind, aber dann hat er sozusagen nicht mehr gesehen, dass ich da irgendwie mit der Erde beschäftigt bin und anscheinend aus seiner Logik irgendwie versucht, Schätze in den Boden zu bringen.
Spannend. Essbare. Weil da habe ich mir auch nur eine Frage wegen, also wenn man jetzt auch mal Pflanzen düngen möchte, ne?
Ja.
Da, wie das dann, weil wie du schon sagst, sie beobachten ja genau, ob die dann auch anfangen, halt den Dünger zu fressen. Ne? Also wenn ich jetzt sowas wie Blaukorn oder so oder Hornspäne irgendwie ausstreue.
Sagen wir mal, das Risiko besteht schon. Und es besteht natürlich auch deshalb, weil sie ja alles interessant finden, erstmal, was man selber macht. Wenn sie sieht, man hantiert damit, dann ist es per se schon interessant.
Ja.
Und dann gucken die da auch ganz gerne mal nach. Ich rate jetzt einfach immer, nicht nur aufgrund von Naturschutz, sondern eben auch Artenvielfalt und dann eben auch Sicherheit für den Hund, einfach biologisch zu gärtnern, also Pestizide und sowas möglichst komplett wegzulassen.
Genau.
Wenn man mit Mäusegift oder Schneckenkorn rumhantiert, auch mit größter Vorsicht, also Schneckenkorn muss man halt dann auch gucken, gibt es ja auch welche, die sind dann haustiersicher zumindest, aber noch besser einfach ablesen. Und wenn man denn Dünger ausbringen möchte, einfach gerne organischen. Der ist eben in den allermeisten Fällen relativ harmlos oder mineralischer.
Ja.
Was sie ja gerne mögen, sind Hornspäne. Ich habe jetzt auch ein Pferd, deswegen habe ich da auch schon oft die Beobachterin gemacht, wenn der Schmied da ist, dass sich dann die Hunde außen rum scharen und dann werden da die abgeraspelten Hornstücke weggeputzt. Also das scheint sehr lecker zu sein. Wenn es zu viele werden, dann brechen sie auch oft hinterher wieder mal. Aber wenn sie ein paar erwischen, ist es jetzt auch nicht so tragisch. Also Hornspäne kann man zum Beispiel ganz gut in die Erde einarbeiten und wenn man es mit der Erde durchmischt, dann erwischen die ja auch nicht so unglaublich viel davon. Und wenn man denn düngen möchte, sagen wir mal Blaukorn, dann einfach auflösen vorher in Gießwasser. Mhm. Oder zumindest bei Regen aufbringen, sodass dann der Regen drüber fällt und es ein bisschen ins Erdreich schon eingewaschen ist.
Ja, ja.
Und wenn man jetzt Langzeitdünger einbringt, dann eben am besten gleich ins Pflanzloch schön vermischen mit der Erde, dass einfach nichts oben rumliegt, wo Hunde dann in Versuchung geraten könnten, das dann mal zu probieren. Das gilt aber nicht nur für Dünger, also es sind auch viele Sachen wie zum Beispiel Frostschutzmittel fürs Auto. Das schmeckt auch manchmal so süß und da schlecken die auch mal ganz gerne dran und das ist zum Beispiel auch sehr gefährlich. Oder andere Sachen, die zum Beispiel ganz für uns ganz normal sind, wie Schokolade, kann auch sehr gefährlich für einen Hund sein. Und man muss sich einfach immer überlegen, wo sind die Gefahrenquellen und am besten damit um und gerade wenn man den Hund noch nicht so kennt.
Nee.
Oder auch bei Kleinhunden, die gerne einfach überall mal reinbeißen oder dran nagen oder das probieren, wie kleine Kinder eben auch, einfach wegsperren.
Ja.
Wegsperren und möglichst so verwenden, dass sie dann eben auch gar nicht rankommen.
Mhm. Und sag mal, wie ist denn das, wenn man jetzt Obstbäume im Garten hat? Ja, wenn ich was weiß ich, im Sommer sind es die Mirabellen oder die Kirschen und jetzt im Herbst so die Äpfel oder Birnen. Essen Hunde Obst?
Viele Hunde mögen Obst eigentlich recht gerne. Also gerade wenn man ihnen jetzt so kleine Schnitzel macht und dann mal selbst was isst und dann bekommt der Hund auch eins, dann ist es natürlich auch wieder dieses Gruppengefühl, diese gemeinsame Mahlzeit, die sie gerne mögen. Aber das Problem bei Fallobst ist eben oft, dass es dann schon angegoren ist, eventuell sogar schimmelig. Mhm. Das kann dann zu größeren Magenproblemen führen. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Apfelstücke eigentlich ganz gut sind für den Hund, aber die Kerne wieder nicht. Genauso Aprikosenkerne, Pfirsichkerne, Kirschkerne sollten Hunde jetzt eigentlich nicht unbedingt fressen. Kann sogar eben bis zu Vergiftungserscheinungen führen. Und wenn die dann am Boden rumliegen, dann kann es halt sein, dass praktisch die ganze Frucht verspeist wird.
Mhm.
Und was dann auch noch dazu kommt, dass da eben oft auch Bienen, Wespen etc. drauf sind, dann riskiert man auch noch, dass sie sozusagen gestochen werden.
Ja.
Deswegen würde ich jetzt einfach dazu raten, die abzusammeln. Dann hat man auch besser im Gefühl, wie viel der Hund von zum Beispiel Äpfeln frisst.
Richtig.
Soll ja immer alles so ein bisschen im Rahmen bleiben. So
in Maßen. Genau. Hast du das schon mal mitbekommen? Also wurde schon mal ein Hund von dir, also von der Wespe gestochen?
Irgendwie? Ja, natürlich. Also ich glaube, das macht so ziemlich jeder Hundebesitzer irgendwann mal mit. Da kommt es dann eben immer drauf an, wo dieser Stich erfolgt. Also wenn es im Rachenraum ist und das dann eventuell zuschwillt, dann ist natürlich große Gefahr im Verzug.
Ja.
Also deswegen würde ich auch sagen, ein Hund, der ins Maul gestochen wird, da sollte man vielleicht doch lieber den Tierarzt aufsuchen. Mhm. Erst recht, wenn er so leicht allergische Reaktionen zeigt.
Mhm.
Das kann er dann auch richtig in Krämpfen und allem möglichen Ersticken enden. Also da sollte man dann wirklich schnell den Tierarzt aufsuchen. Wenn das jetzt ein Stich in die Pfote ist, weil er jetzt im Gras draufgelaufen ist, dann, solange er jetzt nicht allergisch reagiert, kann man das eigentlich wie bei einem Stich beim Menschen normal auch mal riskieren. Also man kann dann zum Beispiel so Essigessenz drauftupfen oder eine Zwiebel oder ein kühles Wasserbad. Was ich immer rate, dass wenn man merkt, er ist gestochen worden, immer an die Leine nehmen. Weil wenn er dann später unter Schock gerät oder in Panik davonläuft, dann kann man den eben auch nicht mehr so leicht einfangen.
Okay.
Also nur für den Fall, dass sich der Zustand verschlechtern sollte, hat man ihn dann sozusagen gleich bei sich und kann ihn dann auch schnell ins Auto verladen. Denn ein Hund, der sich irgendwie im Garten verkriecht oder davon rennt, den fängt man ja auch nicht mehr so schnell ein.
Gerade auch, wenn das so größere Tiere sind oder
irgendwie dann. Und dann, also bei jetzt bei der Nova weiß ich es nicht, die ist noch nicht gestochen worden. Der andere hat eben dummerweise auch immer mit großer Vorliebe Mücken gejagt und dann auch mal Bienen. Das sollte man natürlich irgendwie möglichst abtrainieren, soweit es möglich ist.
Mhm.
Also den Hund die Lust drauf nehmen, weil dadurch wird natürlich das Risiko auch größer.
Ja.
Und da haben aber auch immer Globulis gut geholfen. Also da kam auch nochmal so mit so Homöopathie dann, wenn er eben gestochen wurde, sprechen viele Hunde auch gut an, die mit, sagen wir mal, anderer Medizin jetzt noch nicht so vorbelastet sind. Die sprechen oft ganz gut auf Homöopathie an. Und dann gibt es auch noch so Ratschläge im Internet, dass man zum Beispiel Hunde Schuhe anziehen soll, bevor sie dann in den Garten dürfen. Aber das halte ich jetzt zum Beispiel für nicht wirklich praktikabel, denn dann müsste man das auch beim Spaziergang machen. Also gestochen werden kann er ja überall. Was man machen kann, ist zum Beispiel, dass man eben so hohe Blumenwiesen vermeidet. Denn da sind natürlich viele Blüten und auch viele Bienen. Ja. Auf kurz gemähten Rasen sind nicht so viele Bienen, dass man eben versucht, Fallobst abzusammeln, damit sich da nicht so viele Bienen tummeln. Ja, und eben, wenn es möglich ist, den Hund auch so ein bisschen kontrollieren, dass er eben nicht zu mit Vorliebe Mücken jagt, dann reduziert man da eben auch nochmal die Gefahr, dass er eine verschluckt oder reinschnappt oder wie auch immer.
Aber sind die dann, wenn die dann gestochen wurden und du sagst dann irgendwie mal eine Zwiebel draufpacken oder so, sind die dann auch geduldig oder ist es dann, dass sie da
meistens
sehr
schon, also wenn sie Vertrauen zu einem haben, dann schon. Und wenn man merkt, dass es ihnen schlecht geht, dann wie gesagt, würde ich sowieso eben sofort zum Arzt, dann würde ich auch nicht lang warten, denn wenn der Hund jetzt wirklich, sagen wir mal, gegen Bienenstiche allergisch sein sollte, dann zählt ja auch die Zeit. Also dann muss man wirklich rasch handeln.
Ja.
Aber in den allermeisten Fällen, also so ein Stich in die Pfote, wird eigentlich ganz gut weggesteckt.
Okay.
Vielleicht beim ersten Mal kann man ja noch sicherheitshalber dann zum Arzt, gerade wenn es immer an einer kritischen Stelle ist. Und dann sieht man, kann man es ja auch besser einschätzen, dann sieht man, wie reagiert der Hund. Aber eben, solange er an der Leine ist, hat man zumindest schon mal Zugriff und kann dann im Falle einer Verschlechterung dann eben auch schnell den Hund packen und ins Auto.
Den packen, ja. Ach, da hat lauernd auch schon einige Gefahren irgendwie. Ne?
ja, wie mit so kleinen Kindern, gell?
Nachdenkt. Ja, ja. Da, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, die knabbern und fressen ja auch so gerne irgendwo. Und die werden ja sicherlich auch an irgendwelchen Sträuchern im Garten immer mal, ne, so rumbeißen oder so. Da muss man ja auch gucken, was ist so giftig, ne, an Sträuchern oder auch Beeren oder sowas von den Bäumen oder so.
Ja, das ist ein Thema, das wird auch relativ kontrovers diskutiert. Also Tatsache ist, dass es circa 70 Pflanzen gibt, die für Hunde gefährlich werden können.
Okay.
Da kommt es dann eben auch wieder auf den Hund drauf an. Also wie gesagt, es können auch schon 20 Gramm Schokoladenkuvertüre für den Hund
tödlich sein.
Nicht tödlich, aber gefährlich werden oder sehr ungesund werden. Es kann eine Handvoll zum Beispiel Trauben auch ganz, das kann wirklich dann tödlich sein.
Okay.
Oder Rosinen, die er irgendwo aufliest. Es gab schon Hunde, die in Weinbergen spazieren waren und dran gestorben sind. Es gibt aber auch Hunde, die das fressen können und vielleicht mit ein bisschen Magenproblemen oder Durchfall davonkommen. Generell würde ich sagen, einfach soweit es möglich ist, solche Giftpflanzen vermeiden. Also alle aufzählen kann man ja jetzt sowieso nicht.
Nee, alle 70 würde ich jetzt auch nicht verlangen. Aber hast du so ein paar?
Ja, ich habe mir natürlich welche aufgeschrieben. Da kann ich gleich mal die Liste vorlesen. Muss ich jetzt mal schauen, wo die sind. Sonst fange ich jetzt einfach mal so aus dem Kopf an. Also es sind zum Beispiel Osterglocken, Efeu, Fingerhut, Geranie, Narzissen, Oleander, das ist ja so eine Topfpflanze, Lilien, Primel, Rhododendren, Tomate, Eibe, Amaryllis, Azalee, Clematis, Alpenveilchen, Gummibaum, Eukalyptus. Also man sieht, es sind eigentlich sehr viele Pflanzen und eben auch viele davon, die man einfach im Garten hat. Also wir haben zum Beispiel eine Eibenhecke.
Ja.
Schon seit 3 Hundegenerationen. Alle Hunde sind sehr alt geworden und keiner kam jetzt da in Versuchung, an einer Eibenhecke zu nagen. Aber junge Hunde machen das eventuell gerne mal. Also die sollte man dann auf alle Fälle im Blick behalten. Genauso mit den Frühlingsblühen, also Osterglocke, Tulpe, Primeln. Wer hat das nicht irgendwie auch gerne im Garten? Und Oleander im Topf und Geranien im Topf und Ficus als Zimmerpflanze. Einfach so ein bisschen ein Augenmerk drauf haben, wie sich der Hund verhält. Und wenn es möglich ist, vielleicht auch die ein oder andere hochstellen oder eben dann auch wegnehmen, wenn man sieht, man hat einen Hund, der gerne überall dran rumbeißt.
So beißt, ja.
Aber im Allgemeinen kann man ganz gut mit Giftpflanzen und Hunden zusammen im Garten leben. Also das ist meine persönliche Erfahrung.
Ja.
Also Efeu, ja, genauso. Efeu ist eigentlich auch giftig. Und trotzdem käme jetzt, glaube ich, kein Hund auf die Idee, kiloweise Efeublätter zu futtern.
Zu futtern, nee. Und es gibt ja auch diese Pflanzen, die ja irgendwie so Tiere so anmachen. Also zum Beispiel, ne, bei den Katzen.
Man muss aufpassen, dass da keine Pestizide drauf sind und eben kein Dünger und all das. Kein Moosvernichter. Aber eigentlich ist das Gras nicht schlecht. Wenn der Hund zu viel davon isst, ist es oft ein Zeichen, dass er irgendwelche Probleme hat. Er kann es auch aus Neugier machen oder kleine Hunde eben einfach auch aus Spieltrieb einfach mal reinbeißen. Und ja, es gibt auch Hunde, die machen das aus Übersprungshandlungen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel Verlassensängste haben, dann versuchen sie sich selbst abzulenken und dann fangen sie an, Gras zu fressen. Oder wenn sie sich langweilen. Oder aus diversesten Gründen. Ja. Aber eigentlich, Hunde suchen sich zum Teil auch so ganz besondere, also so lange Halme, weiche lange Halme mögen sie gerne. Also manche gehen da wirklich von Grashalm zu Grashalm und untersuchen genau, welcher denn jetzt
witzig, ja,
gut schmecken könnte.
Ja,
und
ja,
picken sich dann einzelne davon raus.
Ja.
Und man sollte sie das auch ruhig machen lassen. Die haben meistens ein ganz gutes Gefühl.
Was okay, also nicht verbieten, sondern ruhig machen.
Solange es nicht... sich stundenlang hinzieht. Und solange sie sich dann danach nicht extrem übergeben. Aber wie gesagt, selbst dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass sie anderwärtig ein Problem haben und dann nur noch mit dem Gras irgendwie sich selbst kurieren wollen. Sozusagen. Da sollte man dann halt einfach mal Tierarzt aufsuchen und nachfragen.
Aha. Hey ihr, sorry für die kleine Unterbrechung. Aber ich möchte kurz ein bisschen Werbung machen für ein Pflanzsystem, das einfach richtig cool ist. Ich bin nämlich ein Riesenfan von den Pflanzgefäßen und Substraten von Lechusa. Die Marke kennt ihr bestimmt. Lechusa, das sind echte Experten, wenn wir über Topf- und Kübelpflanzen reden. Jetzt im Frühjahr ist ja Pflanzzeit und ich kann es kaum erwarten, meinen Balkon auf Vordermann zu bringen. Auch die Zimmerpflanzen sind jetzt dran mit Umtopfen und ich bin mir ganz sicher, dass der eine oder andere neue grüne Mitbewohner demnächst bei mir einziehen wird. Also egal ob neu oder alt, jetzt ist die Zeit, eure Topfpflanzen in frisches Substrat zu setzen. Und da könnt ihr ihnen mal was richtig Gutes gönnen. Lechusa hat nämlich mineralische Pflanzsubstrate, die euren Lieblingen optimale Wachstumsbedingungen bieten. Die heißen Lechusa Pon und passen für Outdoor-Kübelpflanzen, Naschgemüse und Balkonblumen. Es gibt aber auch Spezialmischungen für Zimmerpflanzen, Orchideen, Kakteen oder Zitrus. Anders als einfache Blumenerde lässt die mineralische Mischung im Topf noch reichlich Luft an die Pflanzenwurzeln. Es gibt keine Staunässe, keine fauligen Wurzeln und auch keine Trauermücken in der Erde. Fantastisch, oder? Klingt doch gut. Für die Pon-Pflanzsubstrate werden nur hochwertige natürliche Ausgangsstoffe verwendet. Sie sind vegan und werden ohne Torf hergestellt. Mit den Pon-Substraten wachsen eure Pflanzen gesund und noch besser als in herkömmlicher Erde. Selbst wenn ihr keinen besonders grünen Daumen habt. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut mal in eurem Gartencenter oder auf www.lechusa.de vorbei. Dort findet ihr das komplette Sortiment. Viel Spaß beim Pflanzen!
Wenn ich jetzt so an Gefahrenquellen noch so im Garten denke, dann haben wir ja auch neben den Giftpflanzen, gibt es ja auch noch so die Pflanzen, die natürlich irgendwie so Dornen oder Stacheln auch haben, ne? Sowas wie Rosen.
Ja.
Da, wie ist das bei dir im Garten? Hast du Rosen?
Ich habe Rosen. Ich habe auch Brombeeren. Ich habe auch, ich habe alle möglichen Schlehen, alle möglichen Gehölze und Beeren, Obst, was eben mit Dornen ausgestattet ist.
Ja.
Also eine gewisse Verletzungsgefahr gibt es da immer.
Ja.
Und ich würde jetzt auch sagen, worauf ich zum Beispiel achte, wenn ich jetzt irgendwie Rosen geschnitten habe oder Zweige geschnitten habe mit Dornen, dass man das eben nicht rumliegen lässt. Denn wenn da ein Hund über die Wiese hüpft und springt und da rein tapst, dann ist es natürlich sehr unangenehm. Bei Hecken muss man immer so überlegen, möchte man es riskieren oder möchte man es nicht riskieren. Also es kann natürlich auch mal dumm sein, dass er da irgendwie mit dem Auge rankommt oder so. Das kann immer der Fall sein. Es kann aber auch draußen in der Natur der Fall sein, dass er in der Schlehenhecke oder Brombeerhecke hängen bleibt oder reinhüpft, weil da ein Hase drin ist. Ich glaube, man muss es immer so mit so einem aufmerksam begutachten und dann einfach für sich und den Hund entscheiden, ist er jetzt so ein Draufgänger oder so ein Waagehals und mache ich es lieber weg oder ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht von meinen Rosen trennen wollen wegen des Hundes. Und meistens lernen sie es auch relativ schnell. Also wenn sie da einmal entlang streifen und dann so eine Dorne im Fell hängen bleibt, dann wissen sie schon beim nächsten Mal, dass man da lieber einen großen Bogen drum Abstand machen hält. Ich kenne auch Hundebesitzer, die haben sich dann zum Beispiel extra vor die Terrasse eine kleine Berberitzenhecke pflanzen lassen, weil die Hunde vorher einfach immer durch die Buchsbordüre durchgeschossen sind und mit Anlauf auf die Wohnzimmer-Couch drauf. Und das dann das einzige Mittel war, um dieses Verhalten ganz schnell sozusagen in andere Bahnen zu leiten. Ja. Und es hat auch gewirkt, also ohne größere bleibende Verletzungen.
Der Verletzung davon zu tragen, aber es ist ja eigentlich auch eine Maßnahme irgendwie, ne? Um so mit denen auch manchmal Grenzen aufzuzeigen, was ihr
halt oder auch zu sagen, also es macht dann eigentlich nicht so Spaß, überleg dir mal lieber ein anderes Spiel.
Ja.
Also wo ich vorsichtig wäre, wäre einfach mit Gartengerät, also alles, was Zacken hat.
Stimmt.
Scharfe Scheren etc., das sollte man wirklich nicht rumliegen lassen.
Ja.
Auch ich bin auch vorsichtig bei so ganz scharf splitternden Holz zum Beispiel, gerade jetzt irgendwie bei jungen Hunden, die dann auch überall reinnagen, in alle möglichen Holzgriffe und so weiter. Und Rasenmäher kann zum Beispiel auch sehr gefährlich sein, also zumindest wenn er läuft.
Ja.
Dann gibt es auch Hunde, die deren größtes Vergnügen ist, den dann zu attackieren.
Echt?
Und also diese argentinische Dogge-Mix, der hat dann auch wirklich einen Reifen sich geschnappt und das Ding da über die halbe Wiese gezerrt. Und da kann eben wirklich viel passieren, wenn praktisch noch die Schneidewerkzeuge unten laufen.
Ja, ja.
Und den habe ich dann auch eingesperrt. Also da war auch nichts mit Disziplinierungsmaßnahmen. Mhm. Sobald er den gesehen hat, ist er auf diesen Rasenmäher los und wollte den kleinlegen.
Gott, das ist ja wirklich spannend mit so einem Haustier. Ja. Ich merke schon, ich verpasse richtig was.
Soll ich trotzdem so einen Hundrasenmäher?
Genau.
Nein, aber das sieht man dann auch ganz schnell.
Mhm. Und meinst du, weil doch jetzt auch so Mähroboter, irgendwie so im Garten, könnte das auch gefährlich sein? Ich weiß gar nicht, ob die da auch so drauf abfahren.
Ja, also Mähroboter sind per se schon mal leise und bewegen sich auch langsamer.
Ja, ja.
Ich würde aber trotzdem niemals einen Mähroboter laufen lassen, wenn ich meinen Hund im Garten lasse.
Mhm.
Einfach, weil das die Gefahr ist zu groß, dass der den einmal umdreht und dann laufen unten noch die Mähwerkzeuge und die Futter kommt rein oder die Schnauze kommt rein.
Ja.
Mähroboter sind ja auch aus anderen Gründen jetzt vielleicht nicht optimal, weil die auch sozusagen diese ganze Insektenwelt dezimieren, wenn die ständig über die Rasenflächen drüber fahren und die dann da klein häckseln. Also da muss man sich so ein bisschen überlegen, ob man sich so einen Roboter anschaffen möchte.
In den Garten holt,
wobei der natürlich auch seine Vorteile hat.
Das stimmt.
Aber ich würde jetzt nicht generell keine laufenden Gartengeräte mit einem Hund zusammen unbeaufsichtigt im Garten lassen. Das kann man vermeiden. Man muss es ja nicht riskieren.
Nee, das stimmt. Nee, aber wahrscheinlich lässt man den dann sonst wieder nachts laufen, den Mähroboter. Oder wie du schon sagst, vielleicht am besten gar keinen. Irgendwie. Ah, ein Thema hier. Ich habe noch was gefunden. Thema. Zecken und Milben.
Ja.
Das ist ja natürlich auch, also ich meine, klar, wenn man Gassi geht mit dem Hund, dann sammelt man wahrscheinlich auch alles Mögliche ein, aber im Garten gibt es die ja auch.
Die gibt es leider überall, das stimmt. Ja. Und da gibt es dann eben auch unterschiedlichste Auffassungen. Es gibt ja diese chemischen Mittel, es gibt die Zeckenhalsbänder, es gibt Tabletten, die man den Hund gibt, die bis zu 3 Monate vorhalten.
Okay.
Es gibt auch Mittel, die man sozusagen in das Fell reintröpfelt und die dann auch dafür sorgen, dass die Zecken eben abfallen. Gegner sagen wiederum, dass man da zum Teil den Hund eben zum Beispiel durch Tabletten auch von innen her schon grundvergiftet. Also man muss dann immer Vorteil, Nachteil abwägen. Ja. Es gibt auch natürliche Mittel wie ätherische Öle, mit denen man den Hund einschmieren kann.
Mhm.
da sollte man dann vielleicht auch mal wieder schauen, stört den Geruch vielleicht auch.
Auch den Hund, ne?
Genau, also ja, es ist dann auch einfach mal, man kann einfach mal sehen, wie reagiert er auf diesen Geruch. Stört er sich daran, wenn man ihn einschmiert? Oder die zweite Sache ist auch, dass viele sagen, dass diese Mittel dann eventuell nicht so effektiv sind, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche chemischen Zusätze oder Tabletten, die man den Hund gibt. Es gibt alles Mögliche. Es gibt Leckerlis mit Kräutern, die die Zecken vertreiben sollen. Es gibt Magnethalsbänder, hat eine Nachbarin ausprobiert.
Ja. Und mit Erfolg?
Nicht wirklich, würde ich sagen. Also am Anfang war sie ganz begeistert und dann nach dem 10. Zecken, den sie aus dem Fell geholt hat, war dann die Begeisterung auch schon wieder ein bisschen abgemildert. Aber da macht jeder so seine eigenen Erfahrungen und da ist es auch schwierig, so ein allgemein wirksames Heilmittel zu versprechen. Mhm. Und wenn, dann muss man sich halt auch klar machen, dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Ich persönlich halte nach wie vor sehr viel von einfach ständigen Fellkontrollen. Mhm. Also je nachdem, wie viel Fell und wie dicht das Fell am Hund ist, kann man eben auch die Zecken dann relativ schnell erkennen und rausholen. Das kommt einfach immer darauf an, wie man das selber handhaben möchte und wie gut man die Tiere dann auch wieder findet im Fell des Hundes. Und ja, im Garten gibt es auf alle Fälle natürlich auch Zecken, nicht so schlimm wie es draußen im Wald, würde ich mal sagen. Im niedrigen Gras viel weniger als im hohen. Also wenn man es regelmäßig mäht, kann man das auch so etwas reduzieren. Es gibt dann aber auch, wir wollen jetzt keine Produktwerbung machen, aber es gibt auch Konzentrate, die kann man aufs Gras aufgeben und die sind gegen Zecken und Milben. Und wenn man dann das Produkt sozusagen verspritzt und man lässt es dann einwirken, dann soll das auch dazu führen, dass da sozusagen relative Zeckenfreiheit entsteht. Ich habe es, um ehrlich zu sein, auch noch nicht ausprobiert. Stammt von einer Firma, die sehr viel mit biologischen Produkten arbeitet. Also man findet es dann auch, wenn man sucht. Ich glaube, da sammelt jeder so seine eigenen Erfahrungswerte.
Ja, ist wahrscheinlich auch immer abhängig davon, wie groß ist der Garten oder auch die Rasenflächen. Ne?
Genau. Da möchte man jetzt unbedingt eine Wildblumenwiese oder hat man sowieso so ein kurzgeschorenes Green, das alle 3 Tage irgendwie gemäht wird. Möchte man Wildgehölzhecken mit tollen Wildrosen etc. oder also es muss man einfach mal schauen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Anzahl, die man sich der Zecken, die man sich im Garten sozusagen einlesen kann, sehr viel geringer ist als die man sich bei einem Spaziergang draußen durch Wald und Flur holt. Also von daher denke ich,
ist das Risiko relativ
vielleicht noch überschaubar.
Ja. Du hast es eben auch schon mal so ein bisschen angesprochen, so mit Rückzugsorten für Hunde oder auch Katzen jetzt so im Garten. Die brauchen ja schon mal auch mal so eine Ecke, wo sie einfach mal so für sich sein können, ne? Oder?
Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Das kommt immer so auf die Tagesform, das Alter, die Jahreszeit an und was ein Hund gerade möchte. Also optimal ist es einfach, Vielfalt anzubieten, also Plätze im Schatten, in der Sonne, unter einem schönen Baum, wo es im Sommer kühl ist. Also da gibt es auch Hunde, die graben sich so richtige Erdkuhlen rein, weil eben dann der Boden etwas kühler ist als die Außentemperaturen. Mhm. Es gibt Hunde, die lieben es, auf erhöhten Terrassen zu thronen, sage ich jetzt mal, und dann so den Garten im Überblick zu haben und am besten noch die Straße, die vorne vorbeigeht. Die fühlen sich da dann eben in ihrer Wachhundposition gestärkt und möchten da eben gern die Aussicht genießen. Ja, und es gibt Hunde, die ziehen sich auch gerne zurück. Also die kriechen sich so unter irgendwelche Hecken rein oder unter ein schützendes Gehölz und haben dann das Gefühl, sie sind von hinten schön geschützt und können hier nach vorne den Ausblick genießen. Ich glaube, am besten ist es, man beobachtet einfach den Hund so ein bisschen, wo legt er sich gerne hin. Mhm. Und da kann ich ja dann auch nochmal ein bisschen nachhelfen und ihm meinetwegen jetzt irgendwie vielleicht eine schöne Decke hinlegen. Es gibt auch ganz viel so Outdoor-Produkte mittlerweile, die man auch schon draußen lassen kann, die man auch leicht reinigen kann, wenn sie mal dreckig werden. Und ich glaube, es ist auf alle Fälle ein ganz großer Gewinn für einen Hund, wenn er überhaupt raus kann und wenn er da eben die Möglichkeit hat, sich da irgendwo hinzulegen und dann, das heißt, die Vögel fange ich schon zu stottern an, den Vögeln zuzuhören oder die Eichhörnchen zu beobachten. Also in so einem Garten passiert ja auch immer ganz viel, was so ein Hund einfach per se interessiert. Und da gibt man ihm halt einfach nochmal so die Möglichkeit, so ein Stück Natur sozusagen seinen Instinkten zu folgen. Jetzt nicht wie freilaufend im Wald, aber er ist zumindest draußen und er ist halt mit ganz vielen anderen Tieren irgendwie in Kontakt und kann die beobachten.
Super, aber es muss nicht immer die Hundehütte sein.
Hundehütte habe ich jetzt persönlich die Erfahrung gemacht, dass die da gar nicht besonders gerne reingehen. Vielleicht irgendwelche Hunde, die ganzjährig drin gehalten werden, für die ist es dann sozusagen ihr Sweet Home, beziehungsweise auch ihre Schutzhütte, wenn die Witterung entsprechend schlecht ist. Aber ich weiß jetzt, wir hatten mal Hundehütten im Garten, da hat kein Vierbeiner jemals eine Pfote reingesetzt.
Ja.
Also die suchen sich ganz gerne einfach ihr eigenes Plätzchen. Und es ist dann nicht unbedingt die Hundehütte, wenn sie auch noch andere Alternativen haben. Vielleicht dann sogar eher irgendwie die Lounge-Möbel.
Genau, da muss ich eigentlich gar nicht hin dürfen. Ne?
Also die gucken sich da schon auch immer ganz gerne ab, wo man als Zweibeiner sich gerne aufhält. Und das scheint dann besonders interessant zu sein. Oder sie setzen sich natürlich auch gerne einfach neben ein, wenn man jetzt Gartenarbeit macht oder wo man halt gerade zu wegen ist. Und da ist es eben ganz schön, wenn ein Hund einfach die Möglichkeit hat, sich überall mal niederzulassen und auch sein zu dürfen.
Und wahrscheinlich ist es auch mal gut, den auch so ein bisschen Wasser irgendwie immer bereitzustellen.
Ja,
oder?
Ganz wichtig. Also das ist ein gutes Stichwort. Wasser ist ganz wichtig im Sommer, weil es eben heiß ist, weil so ein Tier auch ein Fell hat und Hunde, die dann auch noch einen schwarzen Pelz haben, die
saugen
die Wärme so richtig auf. Und Wasserstellen, ganz wichtig, da gibt es ja mittlerweile auch schon richtige Hundepools, die man aufstellen kann, die so wie Planschbecken für Kinder nur viel stabiler sind. Und wo sich die Hunde richtig schön reinlegen können. Also manche haben einen Teich, manche zäunen den ein, weil er da eben nicht rein soll. Andere lassen ihn rein, je nachdem, wie man da eben selbst so seine Grenzen setzt. Sind eigentlich Hunde sehr gerne im Wasser, also jedenfalls viele. Viele lieben auch Wasserspiele, sei es jetzt Bewässerungsanlagen oder Gartensprengler oder Spiele mit dem Gartenschlauch.
Gartenschlauch, das ist ja eigentlich auch was, was man eigentlich auch relativ einfach irgendwie machen kann, ne? Ohne jetzt einen Gartenteich.
Und toben die da rum und beißen in den Wasserstrahl und haben ihren Spaß. Wichtig sind aber eben auch einfach ganz, ganz normale Stellen zum Trinken. Und es ist ja, glaube ich, relativ bekannt, dass die meisten Hunde lieber abgestandenes Wasser trinken.
Ach so.
So auch unserer, ja. Also der schaut seinen Napf sozusagen in der Küche nicht mehr mit dem Hintern an und wischt dann lieber raus und trinkt aus irgendwelchen
Untersetzern
oder Pfützen oder was immer er halt dann da draußen findet. Da ist es dann natürlich auch wichtig. Also das habe ich mir dann wirklich auch schon angewöhnt, dass ich manche immer voller Wasser habe und dann auch schaue, dass da kein Dünger, weder Flüssigdünger noch anderer Dünger, dass da eben nichts durch die Erde durchgelaufen ist, durch den Topf und dann unten im Untersetzer steht, sondern dass das dann wirklich Wasser ist von Topfpflanzen, die sozusagen unbehandelt sind. Und wenn es dann im Garten irgendwelche Schalen mit Wasser sind oder Vogeltränken, dann sollte man im Sommer eben auch mal schauen, dass man die einfach ausleert. Also das schon allein wegen der Mückenlarven.
Genau, Mückenlarven ist ja auch
und so. Dass die halt auch nicht kippen oder irgendwelche Bakterien dann da reinkommen, die sich dann da heiter vermehren können. Aber generell ist es erstaunlich, welches Wasser anscheinend so die größte Verlockung hat, nämlich oft wirklich irgendwelches Pfützenwasser oder aus irgendwelchen Tümpeln, wo man denkt, oh Gottes Willen. Man sagt aber auch, dass viele eben dann auch an Mineralien auf diese Art und Weise rankommen, was eben jetzt dieses Leitungswasser oder im schlimmsten Fall noch geklortes Leitungswasser, kann das natürlich alles nicht mehr bieten.
Und
deswegen sollte man den Hunden auf alle Fälle Möglichkeiten geben, sich auch im Sommer im Garten sozusagen mit Wasser zu versorgen.
Da.
So viele Punkte.
So viele Punkte, ey, wirklich. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so umfangreich irgendwie ist.
Aber da wächst man dann auch so mit der Zeit rein. Also
wahrscheinlich,
man muss sich gar nicht so viel Sorgen machen.
Das sammelt man. Aber ich höre bei dir immer schon raus, dass du auch so eine gewisse Gelassenheit irgendwie auch hast. Deswegen nicht alles so rigoros zu verbannen, sondern wie du sagst, auch so ein bisschen zu gucken, ne, wie tickt der Hund. Und was hat der so vor Vorlieben?
Das ist genau, also das würde ich, oder das ist der Weg, den ich jetzt für mich gefunden habe. Es gibt dann natürlich auch immer wieder andere Leute, die anderer Meinung sind oder die es besser wissen oder die jetzt auf keinen Fall jemals eine Giftpflanze im Garten haben wollen würden. Bloß muss man sagen, dass das dann auch oft welche sind, die zum Beispiel dann doch welche haben, weil sie gar nicht alle kennen. Also es ist ja auch immer so, kennt man alle Gefahren, kann man alle Gefahren verbannen. Ja, also es ist im Endeffekt ein bisschen wie mit dem Kinder haben oder bekommen. Ja. So, ich glaube, so eine gesunde Balance ist für alle Beteiligten sozusagen die angenehmste Variante. Also Hunden kann man durchaus auch ein bisschen was zutrauen in den allermeisten Fällen. Mhm. Die sind auch nicht so ganz dumm und die haben oft einen besseren Instinkt als manch zweimal.
Ja, ne? Dass sie da auch nicht alles sich gleich in den Tod stürzen oder wie auch immer irgendwas. Ne?
Also Unfälle passieren immer. Mhm. Aber erstens gehen die auch oft glimpflich aus und zweitens lernt auch ein Tier erstmal durch irgendwelche Fehler dazu, muss man ja auch sagen. Man kann eben auch, wenn man Tiere vor allem wegsperrt, dann haben sie oft A, kein artgerechtes Leben und B, können sie auch nichts dazu lernen. Das ist auch nicht anders wie bei Menschen.
Das stimmt, ja.
Und
viel Erfahrung sammeln.
Genau.
Exakt. Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber ich habe noch einen Punkt. Das ist jetzt so ein Thema, was nicht so schön ist, was natürlich kein irgendwie Hunde, Katzenhalter oder sonstige Tiere irgendwie irgendwie hören möchte. Aber ne, wenn das Tier dann doch eines Tages mal stirbt, dann was, also kann man das dann auch im Garten beerdigen?
Ja, also es ist tatsächlich ein Punkt, den man gerne einfach ganz weit wegschiebt, beziehungsweise dann selbst, wenn dann vielleicht ein alter Hund da ist oder man etliche Tierärzte immer wieder abklappert, ist das so ein Punkt, mit dem man dann erst sich selbst konfrontiert, wenn es soweit ist und man praktisch sagt, das hat man an alles Mögliche gedacht, bloß daran hat man jetzt noch nicht gedacht. Generell, wenn der Hund keine größeren Vorerkrankungen hat, dann darf man den im Garten eingraben. Ja. Wenn es in einer Tiefe von mindestens 50 Zentimetern ist und wenn es ein Einzelhund ist, also praktisch ein Einzelfall sozusagen, ein Einzelbegräbnis. Man sollte natürlich auch Abstand von den Nachbarn gebührend halten, weil die sich dann eventuell auch dran stören könnten. Und es müssen auch einige Vorschriften erfüllt werden. Also es kommt auch auf die Größe des Hundes an. Und wenn man jetzt im Wasserschutzgebiet wohnt, dann ist es auch verboten.
Ja.
Am besten, man erkundigt sich da einfach nochmal beim Veterinäramt, ob das möglich ist oder nicht. Wenn man es einfach macht, dann kann man nämlich auch riskieren, dass man Bußgelder bis zu 15.000 Euro zahlen muss.
Boah.
Also es lohnt sich schon, dann einfach da nochmal nachzufragen, bevor man irgendwie jetzt unter Schock oder weil man eben gar nicht gerade weiß, wohin mit seiner Trauer da anfängt, den Hund zu verbuddeln. Dann kommen ja auch noch so Sachen dazu. Also ich erinnere mich, mein Hund ist gestorben, da war der Boden tiefgefroren.
Oh je.
Da kommt man das zum Beispiel gar nicht rein. Das sind auch so Sachen, da denkt man natürlich irgendwie erstmal nicht dran, diese Faktoren auch noch zu bedenken. Bei dem letzten haben wir es dann so gemacht, man kann die auch zum Beispiel in so einem Tierkrematorium einäschern lassen. Und es gibt da auch ganz verschiedene Varianten. Man kann ihn abholen lassen. Es gibt so, sage ich jetzt mal, Masseneinäscherungen. Sind meist etwas billiger, dann bekommt man halt dann ein Paketchen Asche zurück, weiß aber jetzt im blödsten Fall nicht, aus welchen Tieren.
Ja.
Es gibt aber auch die etwas teurere Alternative, so haben wir es gemacht. Wir haben unseren Hund sogar selber hingebracht, selber in den Verbrennungsofen geschoben, standen dann dabei, das ist auch ein etwas skurriler Anblick, und haben dann die warme Asche auf dem Schoß wieder mit zurückgenommen. Und haben dann eben einfach die Asche, da kann man sich dann auch überlegen, ob man die in der Urne haben möchte oder in einer schönen Keramikvase oder in einem Pappkarton oder in einem Säckchen. Also da gibt es wie bei jeder menschlichen Bestattung dann auch ganz, ganz viele Alternativen. Und haben die dann einfach unter seinen Lieblingsbaum praktisch in die Erde reingesetzt. Und das war eben in dem Fall auch das Beste. A, weil Boden gefroren und B, weil 50 Kilo schwerer Hund. Also den kriegt man auch nicht mal so schnell eingegraben.
Nee.
Und da muss man halt dann einfach immer schauen, also was sozusagen in der Situation sozusagen am angepasstesten ist. Und es gibt auch Tierfriedhöfe.
Davon habe ich auch schon gehört, ja.
Wo man dann eben seinen Hund auch beisetzen kann. Oder Friedwälder, also was man natürlich nicht darf, einfach raus in die Natur und ihn da irgendwo einscharren. Sollte man auch nicht, denn es gibt ja auch Füchse.
Richtig, die dann wieder rausbuddeln.
Also im blödsten Fall wieder rausholen.
Ja, und das ist erst recht nicht schön.
Nee, das möchte man dann, glaube ich, eher nicht sehen. Mhm. Also von daher ist es sicher geschickt, sich da vorab einfach schon mal so ein paar Gedanken zu machen oder vielleicht auch ein paar Adressen rauszuschreiben, dass, wenn es dann soweit ist, dass man halt dann weiß, was man am besten machen muss. Wobei es auch so ist, dass viele Tierärzte einem dann auch helfen, weil die natürlich auch öfter mit diesen Situationen konfrontiert sind.
Mehr Infos haben.
Ja. Okay. Ja, es gehört leider eben auch dazu.
Also es gehört irgendwie so dazu.
Lässt sich irgendwann nicht verdrängen. Das sollte man sich auch vorher einfach mal klar gemacht haben.
Okay, jetzt haben wir hier genug die Stimmung gedrückt.
Ja, irgendwie. Genau.
Oh Mann, aber ich dachte,
um wieder unsere Wege zu schleichen.
Das ist ein Thema. Aber genau, nochmal zu dem haustierfreundlichen Garten zurückzukommen. Ja. Jetzt sind wir wirklich schon am Ende der Sendung. Aber kannst du uns jetzt nochmal so, jetzt haben wir schon so viel gehört von dir und es war super interessant.
Dankeschön.
Und vielleicht nochmal so die 5 wichtigsten Tipps oder keine Ahnung, was dir gerade noch so einfällt, aber vielleicht nochmal so zusammenfassen.
Genau,
so
also ich würde sagen, einfach mal nochmal zusammengefasst, ausbruchssicher einzäunen, das finde ich wirklich einer der wichtigsten Sachen, gerade am Anfang.
Ja.
Einfach um zu vermeiden, dass gleich am Anfang, wenn man sich so einen Hund zulegt, dass dann gleich eine Katastrophe passiert. Mhm. Einfach einzäunen, dann kann man entspannt sozusagen in die gemeinsame Zukunft starten. Das Zweite ist dann Vielfalt. Also ich finde es einfach nicht nur für die Menschen und den Hund, sondern eben auch, wie gesagt, Naturschutz, Biotopvielfalt. Einfach, es ist spannend, einen schönen Garten zu haben mit Vögeln, mit Fledermäusen, mit Eichhörnchen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ein Hund in einem Naturgarten sich einfach 100-mal besser amüsiert als in irgendeinem zurechtgestutzten Vorgarten, der mehr tot als lebendig ist. Mhm. Im schlimmsten Fall. Hunde lieben die Natur und Hunde sind gerne draußen. Und ein Reisighaufen, Steinhaufen, Tiere, einfach alles bieten, was man so bieten kann, der Natur möglichst am nächsten. Das ist einfach dann ein Idyll für den Hund. Und nicht nur für den Hund, sondern auch für einen selbst. Dazu gehört natürlich auch biologisch Gärtnern. Mhm. Möglichst auf irgendwelche Chemiekeulen verzichten und dann vielleicht auch mal eine schlechte Ernte in Kauf nehmen. Aber das reguliert sich auch alles mit den Jahren wieder. Und wenn die Rosen ab August vielleicht kein so schönes grünes Laub mehr haben, dann geht die Welt auch noch nicht unter. Also im Endeffekt hat man da wirklich mehr davon, wenn man so ein bisschen so eine entspannte Einstellung hat und sich dann vielleicht an Dingen freuen kann, über die man sich nicht freuen könnte, wenn man es zu eng sieht und ständig nur hinterher arbeitet, um da alles ganz korrekt angelegt zu haben. Deswegen Vielfalt ist immer ein Plus. Und eben auch ein großes Plus für den Hund. Ruheplätze ist eben auch ganz wichtig, möglichst viele Ruheplätze. Mhm. Das ist natürlich auch dann wieder im Zusammenhang mit der Vielfalt, weil je vielfältiger ein Garten ist, wenn es Sträucher gibt, wenn es Bäume gibt, wenn es feuchte Wiesenstellen gibt, wenn es Terrassenstellen gibt, dann wird der Hund immer irgendeine Stelle finden, wo er sich gerade wohlfühlt, sei es im Frühling, um sich den Pelz wärmen zu lassen oder im Hochsommer, um sich irgendwie unter irgendein schattenwerfendes Laubdach zu legen und dort da irgendwie die kühle Luft zu genießen. Dann natürlich Wasserstellen hatten wir ja vorher schon besprochen. Mhm. Das ist in der Tat wichtig, weil es halt im Sommer wirklich relativ heiß werden kann. Und ja, Giftpflanzen, wie gesagt, vielleicht erstmal vermeiden, soweit möglich. Und den Hund beobachten, scharfe Geräte wegsperren. Und auch so ein bisschen sich in Gelassenheit üben. Also wenn der Hund dann ein Beet umgräbt, dann macht er das bestimmt nicht, um einen jetzt zu ärgern.
Nee.
Sondern weil er halt jetzt das Wichtigste der Welt ist, in dem Moment die Maus rauszubuddeln.
Mhm.
Und da ist er vielleicht auch noch wahnsinnig stolz, wenn er die dann bringt.
Wahrscheinlich.
Und da muss man einfach immer so mit einem lachenden und einem weinenden Auge darüber hinwegsehen. Und ich halte es jetzt auch für wenig kontraproduktiv, seinen Hund ständig zu maßregeln.
Mhm.
weil der Hund dann irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr gerne in den Garten rausgeht, weil er einfach mit ihm verbindet. Ich mache hier immer alles falsch, ich werde eigentlich nur geschimpft. Ja. Das ist kein Ort, wo ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Also einfach ja, Sache positiv sehen und versuchen, die Zeit mit dem Hund zu genießen. Was man vielleicht dann auch noch sagen kann, es gibt ja jetzt auch Hunde, die sehr Wachhund geprägt sind und territorial und die zum Beispiel unglaublich gerne vorbeilaufende Fußgänger angehen auf der anderen Zaunseite oder den Nachbarn, der da gerade irgendwie im Garten, in seinem Garten wohlgemerkt, zugange ist. Da kann man dann eben am Anfang auch schauen, dass man den Hund vielleicht nicht so lange unbeaufsichtigt im Garten lässt, sondern ihn so ein wenig lenkt. Dass man einfach versucht, ihn abzulenken. Wenn er da wieder meint, er muss hier irgendwie den großen Schutzhund demonstrieren, genau. Und also durchaus, man kann ihnen schon so ein paar Verhaltensregeln mit auf den Weg geben, eben auch für den nachbarlichen Frieden.
Mhm, das ist auch ja ganz auch wichtig,
dass die Nachbarn eben nicht sagen, um Gottes Willen, da kläfft von früh bis spät dieser Hund. Und dann im schlimmsten Fall, habe ich auch schon erlebt, wird ein Giftköder darüber geworfen.
Oh
also
Gott.
Da gibt es ja auch
böse Geschichten.
Böse Geschichten, genau. Ja. Deswegen lieber einfach von Anfang an versuchen, ein gutes Verhältnis zu schaffen. Oft freuen sich ja auch die Nachbarn. Also freuen sich auch, wenn der Hund da ist. Und einfach zusammen reden, den Hund vorstellen. Und eben oft ist es auch so, wenn sie wissen, der kommt jetzt aus irgendeinem Tierschutz und hat vielleicht noch nicht die besten Manieren und hat vielleicht irgendwelche Reaktionsweisen, die man sich erstmal nicht erklären kann, dass er einen ankläfft, weil er sich furchtbar erschrocken hat. Dann lässt sich das auch oft klären, wenn man einfach nett über den Gartenzaun mal miteinander spricht. Oder irgendwie ein paar Pralinen schenkt oder zusammen spazieren geht, was auch immer.
Ja.
Einfach schauen, dass man so ein harmonisches, nettes Verhältnis schafft und sich allen eine gute Zeit macht.
Das war ein schönes Schlusswort, Katrin. Vielen Dank, das war
so
jetzt nochmal...
passend zum Winter, gell?
Ja, stimmt. Vielen Dank für die Infos, für die Informationen und die vielen Tipps und Hinweise.
Gerne, gerne. Ich hoffe, ihr könnt was raus verwerten.
Ja.
Und ja, und es macht vielleicht auch noch den einen oder anderen Spaß, sich auf dieses Garten-Hund-Abenteuer zu begeben.
Ja, unbedingt.
Das lohnt sich auf alle Fälle.
Da, okay. Dann mach's gut und vielleicht mal bis zum nächsten Mal.
Ja, bin ich voll.
Ihr habt Schnappschüsse von euren Vierbeinern im Garten oder eine clevere Idee für den haustierfreundlichen Garten? Dann schickt uns gerne Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und auch falls euch zu dem Thema noch was eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen wollt, dann schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer mag, kann diesen Podcast natürlich auch abonnieren und verpasst so keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Macht's gut, genießt die Zeit mit euren Haustieren und kommt gut durch den Oktober. Bis bald, wuff wuff und miau, eure Carina.